Monty Ott und Ruben Gertschikow gehören zu einer jungen Generation jüdischer Stimmen in Deutschland, die sich in den vergangenen Jahren mit Nachdruck Gehör verschafft haben. Monty Ott ist Politik- und Religionswissenschaftler. In seinen Schriften beschäftigt er sich mit Antisemitismus, Erinnerungskultur, Intersektionalität und Queerness. Anfang 2023 veröffentlichte er in der Zeit den Essay »Inzwischen ist es kalt geworden«. Darin analysiert er Antisemitismus in linken Bewegungen. Ein Text, der früh auf Entwicklungen hingewiesen hat, die nach dem 7. Oktober 2023 unübersehbar wurden. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet er zudem in der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit. Derzeit schreibt er in einer Dissertation über queere jüdische Theologie. Ruben Gertschikow ist Autor und Publizist. Er recherchiert zu antisemitischen Strukturen und schreibt über Rechtsextremismus, Islamismus und über jüdische Gegenwart. Seine Texte erscheinen in verschiedenen Zeitungen und Magazinen. Gemeinsam haben sie 2023 den Reportageband »Wir lassen uns nicht unterkriegen – Junge jüdische Politik in Deutschland« veröffentlicht. Und jetzt, im September 2025, erschien ihr neues Sammelalbum »Juden auf den Plätzen, Juden auf den Rängen«. Der 7. Oktober 2023 hat das deutlich gemacht. Die Massaker der Hamas in Israel haben unermessliches Leid verursacht und zugleich gezeigt, wie Fußball ein Resonanzraum sein kann. Für Solidarität und Mitgefühl, aber auch für Ausgrenzung und Hass. Geschichten wie die von Hersch Goldberg-Polin oder Inbar Pinkheimann haben auch deutsche Fanszenen berührt. Das Buch »Juden auf den Plätzen, Juden auf den Rängen« versammelt Stimmen aus Deutschland und Israel, die davon erzählen. Von Freundschaft und Zusammenhalt, aber auch von Bedrohung und Gewalt. Es geht um die Frage, wie jüdisches Leben im Fußball sichtbar wird und was das über die Gesellschaft sagt. Herausgegeben von Monty Ott und Ruben Gertschikow, unterstützt von Werder Bremen, bietet der Band Einblicke in Erfahrungen, die selten erzählt werden, und macht deutlich, Fußball ist weit mehr als nur ein Sport. Könnt ihr vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Also was ist das für ein Tag? Weil ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung von. Und der scheint bei euch ja eine sehr tiefe Bedeutung zu haben. Zumindest bei Ruben habe ich gelesen, dass er da niemals in ein Fußballstadion gehen würde an dem Tag. Ruben, vielleicht fängst du an.
Genau, also wir befinden uns gerade in der Holiday Season, so könnte man das, glaube ich, sagen, im Judentum. Beginnt mit dem Neujahrsfest Rosh Hashanah. Und jetzt vor kurzem, oder nachdem wir nehmen das jetzt am Sonntag auf, am Donnerstag war Yom Kippur. Das ist der Versöhnungstag im Judentum und ist eigentlich der höchste jüdische Feiertag, an dem religiöse oder auch traditionelle Juden und Jüdinnen 25 Stunden fasten, keine Nahrung zu sich nehmen, komplett auch auf Elektronik und Arbeit verzichten. Und eigentlich ist es ein Tag, an dem man hofft, von Gott in das Buch des Lebens eingetragen zu werden. Und von meiner Seite aus kann ich sagen, dass ich den Tag vor allem in der Synagoge verbracht habe und genau aus diesen Gründen niemals in sein Stadion gehen würde, selbst wenn der erste Fußballclub aus Köln spielen würde.
Mondi, ich habe natürlich auch gelesen, also ich habe natürlich geguckt, was ist Yom Kippur, was findet da statt, und habe gelernt, da findet rein gar nichts statt. Also da gibt es scheinbar auch kein Radio, kein TV, was man sich dann anguckt. Man bleibt zu Hause. Also Israel steht dann still an dem Tag?
Kommt darauf an, wo man sich bewegt und mit wem man sich bewegt. Und ich glaube, das trifft dann auch einfach für Jüdinnen und Juden weltweit zu. Es gibt, glaube ich, so viele Zugänge zum Judentum, wie es Jüdinnen und Juden gibt, und wahrscheinlich nochmal 3 mehr. Und dementsprechend gibt es Leute, genau, die fasten, so wie Ruben das gerade erzählt hat, 25 Stunden lang. Die gehen in die Synagoge, die beten, die beschäftigen sich mit sich selbst und mit ihrem Verhältnis zu Gott. Und es gibt Menschen, für die ist das halt einfach auch ein Tag wie jeder andere oder ein Tag, der vielleicht ein bisschen wichtiger ist als andere Tage oder ein Tag, den sie ganz anders nutzen, den sie auf andere Weise irgendwie meaningful machen wollen. Und insofern, genau, kommt es immer so ein bisschen drauf an, mit wem bewegt man sich, wo bewegt man sich genau, dementsprechend kann das ganz, ganz unterschiedlich ausfallen.
Ich kann dazu auch nochmal ein sehr nahes Beispiel geben tatsächlich. Und zwar hat Villarreal am Mittwoch gegen Juve in der Champions League gespielt und der israelische Spieler von Villarreal, Manor Solomon, hat auch auf Instagram sich quasi dafür entschuldigt, dass er an diesem Tag oder an diesem Spieltag nicht spielen kann, eben aufgrund von Yom Kippur. Und sowas hat es eigentlich in der Vergangenheit auch zum Beispiel bei Profispielern, vor allem israelischen Profispielern in den europäischen Ligen immer mal wieder gegeben auch.
Wie wurde das konnotiert?
Ich hatte das Gefühl, es war eine Überraschung für viele, dass es so etwas gibt, obwohl es eben nicht das erste Mal ist und dass es auch schon bei europäischen Topclubs passiert ist, in dem Fall, wenn sie israelische Spieler verpflichtet hatten, was man dazu sagen muss, jetzt auch nicht immer so häufig passiert, vielleicht auch aufgrund der Qualität der israelischen Profispieler. Aber natürlich hat es sich das auch sehr, sehr stark mit Antisemitismus gemischt. Ich glaube, das ist prinzipiell nicht zu vermeiden, wenn es sich um israelische oder jüdische Fußballer in den sozialen Medien geht.
Fangen wir mal mit dem Buch zuerst an. Mich würde erstmal interessieren, ganz, ganz, ganz persönliche Frage ist das. Also warum das, über das Buch selbst sprechen wir gleich noch so richtig, aber dieses Buch an sich ist ja ein wichtiger Beitrag zur Diskussion, zum einen um Antisemitismus im Fußball, aber eben auch um jüdische Lebenswirklichkeiten im Fußball. Was hat euch ganz persönlich, also jeden von euch ganz persönlich motiviert, dieses Projekt zu starten?
Ich fange vielleicht an, dann kann Ruben gleich übernehmen und auch kurz auf seinen Dank vielleicht eingehen. Ich glaube, das wird sich miteinander verbinden. Bei mir hat das viel auch damit zu tun gehabt. Also sagen wir mal, es gibt zwei Geschichten. Und zwar eine Geschichte vor dem 7. Oktober und eine Geschichte nach dem 7. Oktober. Vor dem 7. Oktober haben wir beide bereits darüber nachgedacht, ein solches Buch herauszugeben, spannende Menschen zu sammeln. Wir kannten sie ja bereits. Wir kannten viele Menschen, die sich in diesem Kosmos bewegen und spannende Geschichten zu erzählen haben. Und die wollten wir gerne zusammenholen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir uns beide eben auch in diesem Kosmos bewegen als Juden. Und dementsprechend, das für uns beide eine Wichtigkeit hat. Für mich ist es auch immer so gewesen, dass ich im Fußball vielleicht auch ein bisschen Coping gesucht habe, ein bisschen Ausflucht aus dem Alltag gesucht habe, indem ich mich sehr viel auch auf analytischer Ebene, weil ich eben Bildungsarbeiter bin zum Beispiel oder wissenschaftlicher Mitarbeiter bin, mich sehr viel mit Antisemitismus auseinandersetze und Fußball für mich immer auch so ein bisschen der Weg gewesen ist, aus meinem Alltag zu entfliehen. Gleichermaßen ist es nach dem 7. Oktober aber auch ein Umfeld gewesen, in dem sich Dinge vielleicht auch so ein bisschen zugespitzt haben, weil es natürlich auch Antisemitismus im Stadion gibt. Aber auf der anderen Seite habe ich dort eben auch Menschen erlebt, die für mich ein Umfeld gewesen sind, was mich aufgefangen hat, Menschen gewesen sind, mit denen ich mich umgeben konnte und wo ich wusste, hier gibt es eine gewisse Sensibilität für Antisemitismus und es gab vor allen Dingen diese große Solidarität für Hirsch Goldberg-Polin, seligen Angedenkens, der einer der Geiseln der Hamas gewesen ist als Teil der Beautiful Six und Ende August 2024 ermordet wurde. Und das, was europäische Fans bzw. deutsche Fans teilweise gezeigt haben an Solidarität, an Einfühlsamkeit, an Empathie für diese Situation, ohne sich da in, ich sage jetzt mal, eine Fußballmentalität hineinziehen zu lassen, was diesen gesamten Konflikt, was den gesamten Krieg angeht. Das hat uns beide, glaube ich, sehr, sehr berührt und das hat diesem Buch dann auch noch eine ganz neue Sphäre gegeben, ganz neue Aspekte gegeben, die dazu geführt haben, dass wir das noch so ein bisschen anders geschrieben haben. Aber an der Stelle gebe ich dann mal an Ruhm rüber.
Ich glaube, Fußball und Judentum, und du hast ja nach der persönlichen Note gefragt, spielen in meinem Leben eigentlich, seit ich denken kann, eine Rolle. Das hat damit angefangen, dass ich bei den Bambinis, bei Maccabi Frankfurt, bei dem jüdischen Fußball- bzw. Sportverein in Frankfurt angefangen habe, dort eigentlich alle Mannschaften durchgemacht habe, bis zur einer ganz kurzen Visite bei den Herren, dazu 3 Jahre lang Jugendtrainer bei diesem Verein gewesen bin, mit Maccabi Deutschland, der jüdischen Olympiamannschaft, bzw. Nationalmannschaft für die europäische und die internationale Maccabia, darauf können wir ja später nochmal eingehen, mitgemacht habe und dazu mit meinem Vater regelmäßig auch noch zum FC Köln gefahren bin. Gerade auch nach Synagogenbesuchen und so weiter hat sich diese Verbindung zwischen Judentum und Fußball bei mir eigentlich sehr natürlich ergeben. Dazu kommt das professionelle Interesse an eben Antisemitismus und dann die Verbindung natürlich auch mit dem Sport oder auch die Beschäftigung mit Rechtsextremismus, den es ja leider auch gibt, und gleichzeitig auch die antisemitischen Erfahrungen, die man über die Jahre hinweg auf dem Sportplatz, aber auch im Stadion erlebt hat, und der Gedanke, auch den Fußball zu einem diskriminierungsfreieren Raum machen zu wollen. Deswegen, es sind eigentlich so viele verschiedene Stränge, die sich über mein Leben mit diesen beiden Facetten Judentum und Fußball verbunden haben, dass es für mich eigentlich die logische Konsequenz gewesen ist, dieses Buch schreiben zu wollen oder mit herausgeben zu wollen, besser gesagt.
Ich habe einen Podcast von euch gehört, wo ihr zu Gast wart. Ich glaube, Unorthodox heißt der.
Von der jüdischen Gemeinde Düsseldorf.
Genau, werde ich auch in den Shownotes verlinken, falls ihr das euch auch anhören möchtet. Und da ging es, glaube ich, auch ganz kurz um Fußball und darum, wie Fußball dargestellt oder jüdischer Fußball in Deutschland diskutiert oder dargestellt wird. Und meistens ist das ja eben in der Vergangenheitsform. Das hebt euer Buch ja jetzt so ein bisschen heraus, weil ihr ja dann doch in der Gegenwart unterwegs seid. War das für euch ein ganz wichtiger Aspekt, damals beim ersten Gedanken, dieses Buch herausgeben zu wollen, Monty?
Ich glaube, es ist auch wichtig, erstmal hervorzuheben, wie wichtig das überhaupt ist, dass sich mit jüdischem Leben auch in der Vergangenheit beschäftigt worden ist. Denn das ist ja auch keineswegs selbstverständlich, sondern das ist ja auch, ich sag mal, gegen Widerstände erkämpft worden, vor allen Dingen eben von Fans, die sich damit auseinandergesetzt haben, was so ein bisschen die Geschichte der eigenen Vereine ist, die überhaupt erst eine Erinnerungskultur an Jüdinnen und Juden im Fußball geschaffen haben. Und gleichermaßen ist es halt nur ein Aspekt jüdischer Lebenswirklichkeit. Und wie du das ja gerade schon gesagt hast, so, wir wollten so ein bisschen den Blick in die Gegenwart wenden, weil wir Jüdinnen und Juden eben als einen lebendigen Bestandteil dieses Kosmos wahrnehmen und das auch zeigen wollten und das sichtbar machen wollten. Das ist ja generell so ein bisschen unsere Arbeit. Unser erstes Buch, was wir noch als Autoren geschrieben haben, ging darum, Jüdinnen und Juden eben als Teil politischer Kämpfe sichtbar zu machen. Nun haben wir das nächste Projekt eben gehabt und es ging darum, eben aufzuzeigen, Jüdinnen und Juden sind eben auch im Bereich des Fußballs, der Fankultur aktiv und prägen diese Kultur eben auch mit. Und das geht natürlich auch so ein bisschen dagegen an, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Jüdinnen und Juden immer so ein bisschen als exotisch wahrgenommen werden und das Ganze nicht so wirklich zusammengebracht hat. Also Jüdinnen und Juden werden sich irgendwie als religiöse oder ultra oder streng religiöse Wesen vorgestellt und dass manche dann am Schabbat eben lieber im Stadion stehen und dort ihr Bierchen trinken, als irgendwie in der Synagoge zu sein. Das können sich viele vielleicht nicht so richtig vorstellen und dementsprechend gehen oder kämpfen wir natürlich auch so ein bisschen mit diesem Buch dagegen an, Jüdinnen und Juden auf so bestimmte Rollen zu reduzieren.
Aber wenn man eure Texte oder die Texte der AutorInnen liest, dann ist das ja durchaus schon ein wichtiges Thema, ne? Diese Feiertage, die jüdische Kultur und eben der Fußball, das, was der Spieltag ist, das zusammenzubringen oder miteinander zu vereinen, das ist ja scheinbar schon eine Frage, die so jeder für sich selbst beantwortet, also sich stellen muss oder stellt und letzten Endes auch beantwortet.
Absolut, ich glaube, das ist generell eine Frage, wie man das eigene Judentum auslebt und wie man es für sich definiert, ob man das auf eine religiöse Art und Weise auslebt, ob man das mehr durch eine kulturelle Art und Weise auslebt. Also da sind wir eigentlich schon bei einer Frage, die weit über den Fußball und über die Fanleidenschaft hinausgeht. Und ich glaube, die stellt sich auch fast jeder Jude, fast jede Jüdin auch irgendwann mal, wenn sie in eine Auseinandersetzung mit der eigenen Religion geht. Bei mir war es eigentlich kein Prozess in dem Sinne, weil es für mich von vornherein klar auch ein bisschen familiär bezogen, muss ich sagen, dass ich an Rosh Hashanah und an Yom Kippur eben an den hohen jüdischen Feiertagen, wenn ein Spiel stattfindet, dass ich da nicht hingehen werde. Und das habe ich bis jetzt auch eigentlich nicht getan. Hm.
Was für mich spannend ist in diesem Buch, das ist für mich, also hier gibt es keinen jüdischen Verein im Saarland. Hier gab es auch früher nur den Schildverein. Wie hat das, also wann ist Maccabi Frankfurt wieder entstanden?
Also Maccabi Frankfurt ist 1965 gegründet worden. Das ist auch ein Interviewpartner, Alon Meyer, der Präsident von Maccabi Deutschland, ist gleichzeitig auch der Präsident von Maccabi Frankfurt und ist der jüdische Sportverein in Frankfurt, ist auch einer der größten in Deutschland mit unzähligen Abteilungen für alle möglichen Sportarten. Und das Interessante bei Maccabi oder generell bei Maccabi Vereinen deutschlandweit ist, dass es eben nicht nur ein Verein für Juden und Jüdinnen ist, sondern dass es ein generell offener Verein für alle Religionen, Nationalitäten, Sexualitäten etc. ist. Das ist auch ansonsten eigentlich gar nicht möglich. Ich meine, wir reden von circa 200.000 Juden und Jüdinnen in Deutschland. Das sind circa 0,2% der Gesamtbevölkerung. Rein jüdische Vereine in dem Sinne sind keine Option, auch um irgendwie mitspielen zu wollen. Und ich muss dich korrigieren, es gibt nämlich im Saarland einen Maccabi-Verein, und zwar Maccabi Saarland. Das ist aber relativ neu seit, ich glaube, letztem Jahr. Genau, aber ob die eine Fußballabteilung haben inzwischen, das ist eine andere Frage. Aber zumindest gegründet als Sportverein gibt es seit letztem Jahr einen.
Maccabi Berlin hat einen riesen Erfolg gefeiert, durfte am DFB-Pokal teilnehmen, war jetzt für mich, ne, man hat es so mitgenommen, hat die Information halt so mitgenommen. Und für euch in dem Buch macht es den Eindruck, als wäre das schon eine sehr, sehr, sehr wichtige Geschichte gewesen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, das passt ja ganz gut, wenn Ruben das übernimmt. Der hat nämlich dazu einen Beitrag geschrieben tatsächlich.
Also Maccabi Berlin hat es geschafft, 2023 den Berlin-Pokal zu gewinnen und damit eben die Möglichkeit, am DFB-Pokal teilzunehmen. Das wurde dann mit einem Spiel gegen VfL Wolfsburg ausgelost. Ich glaube, das war ein Riesenerfolg, nicht nur für die Mannschaft, sondern darüber hinaus, also das internationale Interesse daran, dass erstmals ein jüdischer Verein am DFB-Pokal teilnehmen darf, hat über die jüdischen Communities in Deutschland Wellen geschlagen und auch sehr viel Anerkennung dafür, für diese Leistung als jüdischer Verein, auch mal nicht wegen Antisemitismus in den Schlagzeilen zu stehen, sondern aufgrund von sportlichen Erfolgen, weil wenn wir über jüdische Lebensrealitäten sprechen, dann gehört auch dazu, dass ein Großteil des Interesses immer dann auftritt, wenn es um Themen wie Antisemitismus, die Shoah oder den israelisch-arabischen Konflikt geht. Und das ist für viele Juden und Jüdinnen eigentlich immer fast befreiend, wenn es mal nicht um diese drei Themen geht, in denen ihr Leben öffentlich besprochen wird. Das hat man auch daran gesehen, dass beim Berliner Landespokalfinale sehr, sehr viele Juden und Jüdinnen aus anderen Städten da gewesen sind. Zum Beispiel sehr viele Mitglieder von Maccabi Frankfurt beispielsweise. Dazu muss man auch sagen, dass an demselben Tag die Eintracht im DFB-Pokalfinale in Berlin gespielt hat. Aber genau diese Wirkung hat etwas gemacht und hat auch einfach mal nochmal den Begriff Maccabi vielleicht auch einfach nochmal in ein anderes Licht gerückt, als nur eben als, ich glaube, das hat Doron Bruck in dem Interview mit mir ganz schön gesagt, der Doron Brück, Kapitän von Maccabi Berlin und hat die Mannschaft zum DFB-Pokal mitgeführt, dass es nicht nur ein Judenverein ist, sondern ein jüdischer Verein, der auch sportlich mithalten kann.
Ich glaube, das zeigt auch nochmal so ein bisschen, dass wir da so zwei verschiedene Entwicklungen eben sehen. So auf der einen Seite natürlich ist die antisemitische Bedrohung so offen und gewaltvoll und wahrnehmbar, wie seit Beginn der Bundesrepublik nicht mehr. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Jüdinnen und Juden selbstbewusst in der Gesellschaft auftreten und Räume für sich erobern und claimen. Das ist das, was Ruben gerade gesagt hat. Nicht nur als Jüdinnen und Juden wahrgenommen zu werden, als Stellvertreter einer Gattung, so hat das Esther Dischereit, die Essayistin, mal formuliert gehabt, sondern als lebendige Menschen, die in den ganz unterschiedlichen Bereichen dieser Gesellschaft wirken. Und das sehen wir, dass gerade eine ganz, ganz breite jüdische Vereinslandschaft entsteht oder beziehungsweise schon entstanden ist. Wir sehen, dass es ein jüdisches Stipendiatinnenwerk gibt, Studienwerk gibt, das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk. Wir sehen, dass es zum Beispiel Vereine für queere Jüdinnen und Juden gibt, wie Keshet Deutschland, aber natürlich eben auch Maccabi, wo Jüdinnen und Juden mit Menschen, die nicht jüdisch sind, zusammen Sport treiben. Und das, wie dann eben der Einzug in die erste DFB-Pokalrunde gezeigt hat, auch eben ziemlich erfolgreich. Das heißt, wir erleben eine Gleichzeitigkeit daraus, dass Antisemitismus auf der einen Seite eben eine antisemitische Eskalation in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen auch nochmal stattgefunden hat und auf der anderen Seite, dass Jüdinnen und Juden sehr selbstbewusst um Sichtbarkeit ringen und sich da nicht auf bestimmte Rollen, sage ich jetzt mal, reduzieren lassen. So. Und ich glaube, Sport bringt das Ganze so ein bisschen zusammen. Sport bringt eben auch so dieses Selbstbewusstsein zusammen. Wir kämpfen hier als Team, wir sind vielleicht auch irgendwie ganz unterschiedlich, aber wir wissen, was wir irgendwie geschafft haben und was wir schaffen. Und hat auch vielleicht so ein bisschen, ist auch mit Bildern verbunden, die in Deutschland eben, wo sich viele Menschen schwer tun, das mit Jüdinnen und Juden zu verbinden. Jüdinnen und Juden werden immer als so friedliebend und irgendwie, ja, gerade in so einem erinnerungskulturellen Modus irgendwie als Opfer gesehen. An sie wird irgendwie die Erwartung gerichtet, vergebend und vergessend aufzutreten und zu bestätigen, dass Deutschland, so hat das mal der Essayist Eike Geise formuliert, wieder gut geworden ist. Und das passt irgendwie nicht so richtig mit dem zusammen, wie, ich sag jetzt mal, Deutschlands größte Jugendbewegung, die Ultras, irgendwie wahrgenommen werden. Dass Jüdinnen und Juden natürlich auch Ultras sein können zum Beispiel. Das geht, glaube ich, für viele Menschen nicht so richtig zusammen. Weil Ultras, sage ich jetzt mal so, öffentliche Wahrnehmung, die geht irgendwie oft mit so gewaltbereit, chaotisch vielleicht auch, militant, was nichts damit zu tun hat, was Ultra wirklich bedeutet. Oder nur einen Aspekt davon zumindest beschreibt. Und das passt nicht dazu, dass Jüdinnen und Juden eben genau so als so friedliebend wahrgenommen werden. Und wenn man dann beides dann zusammenbringt, dann ist es eine interessante Mischung. Und ich glaube, das kann für viele, gerade junge Jüdinnen und Juden, auch sehr empowernd sein.
Könnt ihr mich mal so ein bisschen mitnehmen? Also, nun, ihr habt ja jeweils euren Lieblingsverein, den ihr so nachreist und begleitet. Und wenn ihr dann zum Maccabi-Spiel schaut, ist das Fußball- oder das Stadionerlebnis dann ein anderes, wie wenn ihr bei eurem normalen Verein unterwegs seid? Also jetzt nicht von dem, wie eure Leidenschaft da aussieht, sondern einfach dieses, ja, das Erlebnis Fußball?
Ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Erlebnis, wenn du, wie du das so schön sagst. Also wenn ich zum FC fahre, falls man bis dahin nicht gemerkt hat, ich bin Fan des ersten FC Köln.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob das herausgestochen ist. Das wird ein ganz anderes Erlebnis in dem Sinne. Erstens, dass natürlich der Profifußball mit seiner ganzen Spieltagsatmosphäre, mit organisiertem Support und etwas ganz anderes ist, vor allem beim Heimspiel mit 50.000 Menschen im Gegensatz zu einem kleinen Sportplatzerlebnis in Berlin. Und von daher ist es was anderes. Und ich würde auch sagen, bei Maccabi sind das natürlich eher Sympathien, aber es ist bei Maccabi Frankfurt habe ich, wie gesagt, meinen Großteil meines Lebens immer noch verbracht, aber das ist natürlich eine andere Zuneigung oder auch Emotionen, die da einhergeht, wenn ich leide, wenn der FC spielt. Deswegen, ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen und ich glaube, das muss man auch gar nicht vergleichen.
Okay, also ich dachte, dass das vielleicht sich anders, also ne, dass es dann also sich anders anfühlt, wie wenn du beim FC halt im Stadion bist.
Ich glaube, dieses Gefühl habe ich bislang und ich war in sehr, sehr vielen Stadien in meinem Leben, auch in unterschiedlichen Ländern. Ich glaube, dieses Gefühl ist, es gibt kein vergleichbares Gefühl. Aber ich muss auch, glaube ich, ehrlich sagen, und ich glaube, das ist auch, oder das finde ich ist auch mal so spannend, es wird wahrscheinlich sich nicht von diesen Gefühlen, die andere Fußballfans mit ihren Vereinen haben, so krass unterscheiden, außer die Art und Weise des Auslebens und wahrscheinlich die Vereinsfarben und Gesänge, aber die Art und Weise, wie Fußballfans ihre Vereine unterstützen, ähnelt sich meistens sehr, sehr stark, auch wenn natürlich jeder Fußballfan sagt, das ist bei meinem Verein was ganz Besonderes, aber wenn man da ein bisschen selbstkritischer sich darüber Gedanken macht, dann sind sehr, sehr viele Sachen deckungsgleich und man findet verschiedene Arten von Fans bei jedem Verein eigentlich immer und immer wieder.
Wir haben vielleicht auch so ein kleines Spiel, was irgendwie auch so ein bisschen verdeutlicht, was bei dir, Ruben, zumindest irgendwie auch die Beziehung zum FC ist und dass die ja auch ein bisschen anders vielleicht ist. Und zwar, während es bei mir ja immer sehr naheliegend ist, ich komme aus Hannover, ich bin Fan des Hannoverschen Sportvereins, ist es bei Ruben ja so, dass er eigentlich aus Frankfurt kommt und Fan des ersten FC Köln ist. Und dann gibt es immer wieder die Frage, Ruben, wie kommt das denn eigentlich? Und ich habe es inzwischen so oft gehört, dass ich es inzwischen sogar mitsprechen kann, aber ich spiele jetzt hier mal den Advocatus Diaboli und sag mal, Ruben, wie kommt denn das eigentlich, dass du als Frankfurter Fan des ersten FC Köln bist?
Ich hatte gehofft, dass diese Frage vielleicht noch nicht kommt, aber da du jetzt so schön den Ball zuspielst, das ist tatsächlich, das sage ich auch immer so häufig, wahrscheinlich die Frage, die mir am häufigsten in meinem Leben gestellt wird und anscheinend auch die interessanteste Sache an meiner Person darstellt. Mein Vater hat als Jugendlicher damals das DFB-Pokal-Endspiel des 1. FC Köln 1968 gegen den VfL Bochum geschaut in der Zusammenfassung mit seinen Freunden, alle geboren in Displaced Person Camps als Nachfahren, als Kinder von Shoah-Überlebenden. Und sie waren alle so ein bisschen fußballbegeistert und viele davon, dass sie dann in Frankfurt gelandet sind, haben gesagt, sie unterstützen jetzt die Eintracht oder werden Eintracht-Fans. Das hat mein Vater nicht so interessiert. Und sie haben dann damals, wie gesagt, diese Zusammenfassung in Schwarz-Weiß geschaut. Der 1. FC Köln damals in weißen Trikots mit dem Geißbock auf der Brust. Und für die ein oder anderen, der FC war mal eine große Mannschaft in Deutschland, das ist Jahre her. Die erfolgreichen Zeiten habe ich leider nicht so erleben dürfen, noch nicht. Und hieß auch Real Madrid des Westens. Und diese Kombination mit diesem Geißbock, mit diesem famosen Spiel 4-1 gegen den VfL Bochum gewonnen, hat mein Vater dazu veranlasst, FC-Fan zu werden. Seine Freunde haben ihn für verrückt erklärt und das haben sie wahrscheinlich recht behalten, wenn ich mich heute anschaue.
wäre die Frage, Mondi, warum, also bei Hannover 96, das ist ja auch so eine Geschichte, also ich bin jetzt schon, also ich werde 50, ich habe Hannover 96 kennengelernt als einen Verein, den ich jetzt nicht unbedingt als so einen, also schon politisch, also die Fankultur dort hätte ich eine Zeit lang schon eher als schwierig erachtet. Und dann gab es zwischenzeitlich ja dann auch Fanzines und eine Gegenbewegung in Hannover. Und wie ist da der Stand der Dinge jetzt? Und B, wie war es für dich, dort anzukommen bei diesem Verein? Also ich könnte mir vorstellen, also wäre die andere Frage andersrum gefragt. Macht man sich vorher Gedanken, ob man da ins Fußballstadion gehen möchte, will, kann? Oder ist das eigentlich gar kein Thema, weil es halt normal, man geht zum Fußball und fertig aus?
Also für mich ist es eigentlich immer klar gewesen, dass ich zu Hannover gehe. Das ist der Verein gewesen, genau, in der Stadt, in der ich dann irgendwie auch einen Großteil meines Lebens verbracht habe. Und genau, insofern war das zumindest gar keine Frage. Und ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, immer Menschen um mich herum zu haben, die sehr sensibel sind, die sehr aware sind, sage ich jetzt mal, auf ganz unterschiedliche Ideologien der Ungleichwertigkeit eben zu reagieren. ob das jetzt Antisemitismus oder Rassismus, Sexismus, Misogynie, Queerfeindlichkeit ist. Und ja, das ist auch das, wie ich es heute tatsächlich im Stadion wahrnehme, dass ich zum Beispiel dort den Arbeitskreis 96 Fans gegen Rassismus erlebe, wo sehr viele Menschen sind, die ja auch im Stadion sichtbar sind, zum Beispiel durch eine Zaunfahne, mit der sie eben im Stadion ganz klar Position beziehen. Und ich glaube, was man auch dazu sagen muss, ist schon, dass was Fanpolitik angeht, eben Hannover 96 immer sehr politisiert gewesen ist. Also es gab eben viele fanpolitische Auseinandersetzungen. Insofern fand, sage ich jetzt mal, auch so Fanpolitik im Stadion immer statt. Und das war in Hannover auch immer sehr starke Auseinandersetzungen. Das hat mich natürlich auch durchaus schon angezogen, mich damit eben auseinanderzusetzen. Und insofern kann ich von meiner Seite aus sagen, dass es natürlich wie in jedem Stadion in Deutschland Dinge gibt, die auch mir negativ auffallen, aber ich habe, wie gesagt, zumindest das Glück gehabt, dass ich mit Menschen mich umgeben habe im Stadion und Menschen, die, wie gesagt, heute auch eben Sichtbarkeit im Stadion haben, die für den Fußball, glaube ich, kämpfen, in dem ich mich eben auch wohlfühle.
Ja, und um dieses Stadion-Ding an sich, ne, also ob man da hingeht und erstmal, also ne, ob man überhaupt sich, also ob es eine Normalität ist, eine Selbstverständlichkeit ist, also ganz normal ist sozusagen, wie jetzt für mich ins Fußballstadion zu gehen, oder ob man sich schon drei Gedanken mehr macht und überlegt, ich weiß nicht, ich stelle mich erstmal, keine Ahnung, abseits ein bisschen und beobachte erstmal das Geschehen, was mich da erwartet oder nicht erwartet, als du angefangen hast, zum Fußball zu gehen.
Ich glaube, das ist nämlich die Unterscheidung. Also zum einen würde ich sagen, natürlich hatte ich immer auch schon alt, auch einfach aufgrund dessen, dass ich in sehr, sehr jungen Jahren schon sehr viele antisemitische Erfahrungen gemacht habe. Nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in der Schule. Von daher war ich eigentlich immer sehr aufgeweckt, was das Thema angeht. Und da war es dann schon, aber meistens war ich ja halt auch mit meinem Vater im Stadion, gerade so als Jugendlicher, als Kind Jugendlicher. Und später natürlich auch sowieso, aber auch dadurch, dass ich mich ja auch beruflich sehr viel mit Rechtsextremismus beispielsweise auseinandersetze, ist es schon fast zu so einer kleinen Berufskrankheit geworden, dass ich gewisse Sachen gar nicht mehr außer Acht lassen kann und die automatisch in meinen Alltag einfließen. Und so ist es eigentlich auch beim Fußball, im Fußballstadion, gerade beim Fußball, wenn wir darüber sprechen wollen, wie der Fußball ein Anziehungspunkt für die extreme Rechte sein kann, die Verbindung von Hooliganismus, organisiertem Kampfsport oder organisierter Neonazi-Szene, dann ist es manchmal gar nicht möglich. Und gerade auch dann in den Momenten, wo man vielleicht, Monty hat das ganz am Anfang gesagt, so ein bisschen Eskapismus ausleben möchte, dann ist das manchmal gar nicht so in dieser Art und Weise möglich wie vielleicht für andere Fußballfans. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur damit zu tun hat, dass ich jüdischer Fußballfan bin oder auch einfach, dass ich jemand bin, der sich gegen die extreme Rechte positioniert und auch dagegen arbeitet. Das geht natürlich auch irgendwie in gewisser Weise Hand in Hand. Aber ich würde schon sagen, der Stadionerlebnis ist anders als vielleicht für den durchschnittlichen Fußballfan. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt komplett panisch bin und auch versuche, mich einschränken zu lassen, so, das bin ich. Ich versuche mich davon oder auch von dieser möglichen Gefahr, mich nicht einschränken zu lassen, was nicht heißt, dass man naiv durchs Leben geht. Aber wenn jemand ein Problem damit hat, dass ich jüdisch bin beispielsweise, dann ist es in erster Linie das Problem von dieser Person. Und als Beispiel, ich trage seit eigentlich nach dem Terrorangriffen der Hamas gab es einen Solidaritätsschal von einigen FC-Fans, wo drauf steht Fight Antisemitism und der Davidstern mit dem FC-Wappen. Und diesen Schal trage ich, seit er rausgekommen ist, bei jedem Spiel, dass ich im Stadion dabei bin. Und natürlich hat man da auch schon die ein oder anderen aggressiven oder auch fragenden Blicke erhalten, wenn man mit einem Davidstern öffentlich am Spieltag rumrennt. Aber bislang muss ich sagen, habe ich da noch keine negativen Reaktionen erhalten in dem Sinne. Aber was nicht heißt, dass es nicht auch rechtsoffene oder auch antisemitische Fans in Köln-Müngersdorf gibt.
Hm. ist das, also wie ist das eigentlich? Nehmt ihr, also ich habe mein Instagram-Account läuft, also der Algorithmus ist immer noch sehr auf Italien eingestellt und da bekomme ich sehr, 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 sehr viel, also irgendwelche Demonstrationen hier in Rom oder in Genua stattfinden, wo irgendwie gefühlt Hunderttausende unterwegs sind und für Palästina demonstrieren und andere Sachen. Und auch bei Fußballkurven sehe ich da öfters irgendwie Fahnen, die da auftauchen oder Spruchbänder. Ist das etwas, was ihr im Allgemeinen in deutschen, also wo ihr das Gefühl habt, in Deutschland in den Kurven, wenn ihr jetzt selbst so ins Fußballstadion geht, ist der Antisemitismus da gefühlt für euch schlimmer geworden oder ist es eigentlich wie all die Zeit, also ne? Geben tut es denn ja schon immer, aber ist es mehr geworden oder ist es immer noch verhältnismäßig gleich geblieben?
Ich glaube, das haben wir ja auch schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen angeteasert gehabt, so und das kommt ja auch im Buch vor, das Stadion ist ein Brennglas der Gesellschaft. Also was wir in der Gesellschaft erleben, erlebt man im Stadion vielleicht nochmal so ein bisschen zugespitzter, aber grundsätzlich genau sind gesellschaftliche Entwicklungen auch dort wahrzunehmen. Gleichermaßen, genau, kann ich das jetzt nicht aus einer persönlichen Erfahrung heraus sagen, weil ich zum Glück, wie gesagt, mich mit Menschen umgebe, die da eben, wie gesagt, aware für sind, aber genau, dass Antisemitismus offener wird oder sage ich jetzt mal selbstbewusster eben auftritt, das kann natürlich eben auch, oder das passiert eben auch im Stadion beziehungsweise auch im Stadionumfeld. Ich glaube, das wäre so ein bisschen falsch, das nur so ein bisschen auf Kurven oder eben auch nur auf Israel-bezogenen Antisemitismus zu beziehen. Ich glaube, was man im Stadion eben auch seit jeher merkt, ist eben dieser Antisemitismus der Mitte, der sogenannten Mitte der Gesellschaft, also der dann, sage ich jetzt mal, auf den Tribünen stattfindet oder vielleicht auch mal in der Loge stattfindet. Dieser Antisemitismus, der, genau, sage ich jetzt mal auch gesellschaftlich immer bei 20-30%, so je nach Studie gelegen hat, dass sich dieser Antisemitismus eben auch im Stadion widerspiegelt, das ist, Ruben hat es ja auch gerade schon erwähnt, für Menschen, die sich damit eben auch beruflich auseinandersetzen, etwas, was ja eine Selbstverständlichkeit ist. Das Stadion ist kein Ort, der eben außerhalb gesellschaftlicher Verhältnisse steht, sondern wie gesagt, mitten in ihnen drin steht und dort werden bestimmte Entwicklungen sicherlich auch nochmal wahrnehmbarer, auch auf deine letzte Frage hin, also generell, wenn wir uns natürlich Stadien in Deutschland anschauen, spiegelt sich dort natürlich auch das wider, was wir als Rechtsruck eben gesellschaftlich erleben. Ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, gerade diejenigen zu unterstützen, die sich für ein Stadionerlebnis einsetzen, das, sag ich jetzt mal, für alle ist, wo sich eben alle eben gut fühlen können und was so eine gewisse Awareness einfach gegenüber diesen Ideologien zeigt. Ich muss auch sagen, für mich war es so, dass ich im November 2023 bin ich in England gewesen und habe dort unter Fußball in den unteren Ligen mir angeschaut gehabt und sage ich jetzt mal, dort bin ich eben auch auf israelbezogenen Antisemitismus gestoßen, der sehr viel offener formuliert worden ist, der auch klar Teil eben zum Beispiel von Fankultur gewesen ist. Allgemein sage ich jetzt nochmal auch auf einen israelbezogenen Antisemitismus, der sehr viel offener aufgetreten ist. Und das, was mir da so begegnet ist, das muss ich sagen, ist mir jetzt in deutschen Stadien, zumindest auch im Profibereich, nicht begegnet. Das hat sich dann so ein bisschen für mich eben schon aufgeteilt, dass ich eben in Deutschland wahrscheinlich aber auch einfach durch meine bestimmte Blickrichtung, die ich eben hatte, eher Solidarität wahrgenommen habe, eher die Menschen wahrgenommen habe, die sich dafür eingesetzt haben. Sage ich jetzt mal auch Empathie sowohl mit PalästinenserInnen als auch mit Israelis zu zeigen, genauso wie mit Juden, die in Deutschland leben und mit Menschen, die eben hier von Rassismus betroffen sind und die da eine ganz klare Haltung gehabt haben. Und vielleicht ist das auch etwas gewesen, was so nach, aufgrund der Gesamtsituation für mich eben auch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen der heilbarere Blick gewesen ist. Und das ist ja dann auch das Ganze, was wir mit dem Buch so ein bisschen verfolgt haben, auf die Seiten zu schauen, wo gibt es Solidarität? Also wir gehen nicht naiv an dieses gesamte Thema dran und Antisemitismus ist ein Teil jüdischer Lebenswirklichkeit. Aber es gibt ja eben auch viele Menschen, die versuchen, das Stadion zu einem Ort zu machen, der, wie gesagt, vielfältig ist, der plural ist, in dem sich eben auch, sag ich mal, die Tatsachen unserer postmigrantischen Gesellschaft widerspiegeln. So, ich bin da im Kopf so ein bisschen bei dem Interview, was wir mit Daniel Lörcher zum Beispiel geführt haben, der ja auch selbst diesen Weg, sage ich jetzt mal, von der Kurve über den Verein heute in die antidiskriminierende Beratungsarbeit praktisch gegangen ist und dabei eben auch gezeigt hat, genau, wie der Verein zum Beispiel eben auch diese Arbeit unterstützen kann und wie wichtig das ist, dass es da ein klares Verhältnis oder beziehungsweise auch eine klare Position vom Verein gibt, dass sich der hinter diejenigen stellt, die genau diese Arbeit machen.
Mhm. Dieses Interview ist sehr, sehr empfehlenswert, was ihr da geführt habt. Ich hätte eine Frage. Ihr habt in diesem Buch, ihr nehmt ja oder ihr beschäftigt euch natürlich auch mit israelischen ProfifußballerInnen. Und ich habe das, also kann das, also die Frage wäre, als ihr dieses Buch gemacht habt, war dieser offene Antisemitismus, den man aktuell so erleben muss, in der Heftigkeit meiner Meinung nach nicht so präsent. Habt ihr das Gefühl, dass sich da nochmal was für die Spieler und SpielerInnen geändert hat, dass sie das jetzt aktuell, wie ihr schon gesagt habt, zum Brennglas, dass sie gerade das im Heftigen aushalten müssen, was da gerade stattfindet? Also als Beispiel, ich habe, glaube ich.
Reden wir von Profifußball oder reden wir von Amateurfußball und reden wir europaweit oder in Deutschland? Weil ich glaube, da sind dann auch nochmal Unterschiede zu machen in den jeweiligen Ligen.
Ich würde gerne mit dem Profi, also wir können gerne über alles das reden, ich würde aber gerne mit den ProfifußballerInnen anfangen, weil es war diese Woche, glaube ich, da ist mir durch die Timeline gelaufen, ein Spieler, der eingewechselt wurde bei einem Profispiel und gnadenlos von dem Stadion ausgepfiffen wurde, einfach nur, weil er Israeli ist. Unfassbar, also das war erschreckend, sich dieses Video reinzuziehen. Wie sind das? Wie gesagt, meine Frage wäre, habt ihr das Gefühl, dass das Buch da einen Tick zu früh gekommen ist, was diesen Blick angeht auf den Profifuß, also auf ProfifußballerInnen?
Ich würde sagen nicht, weil das Beispiel, was du genannt hast, ich glaube, das war eben von Villarreal, von Salomon, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie gesagt, ich glaube, das Problem ist, dass wir gerade zwei Sachen vermischen. Wenn wir über Deutschland reden, würde ich sagen, dass es nicht in dieser Art und Weise zu begutachten, im internationalen Fußball, vor allem im europäischen, definitiv. Das hat auch mit den jeweiligen politischen Haltungen, vielleicht auch von Fußballfans in anderen Ländern zu tun. Aber gerade in Deutschland, würde ich sagen, ist israelbezogener Antisemitismus und Antisemitismus im Profibereich nicht offen zu sehen an vielen Stellen. Das heißt nicht, dass er nicht irgendwie präsent ist, gerade in Anbetracht rechtsextremer Fanszenen beispielsweise. Aber es ist kein Thema, das die Kurven des deutschen Profifußballs dominiert. Anders beispielsweise, wenn ich mir Celtic Glasgow anschaue, wenn ich mir Athletic Bilbao anschaue, wenn ich mir Lazio oder AS Rom anschaue, die regelmäßig auch israelfeindliche bis hin zu antisemitischen Parolen beziehungsweise Banner zeigen. Und da muss man sagen, da ist der deutsche Fußball vielleicht auch mit der Arbeit, die der DFB und die DFL, und das liegt mir sehr, sehr fern, diese beiden Verbände in den Himmel zu loben, aber was in Deutschland an antisemitismuskritischer Arbeit im Fußball, sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich geleistet worden ist, auch durch Akteure wie Zusammen 1 oder auch die jeweiligen Fanprojekte, ist in einem anderen Blickwinkel zu betrachten als der europäische Fußball, wo ich schon sagen würde, dass die Israelfeindlichkeit und der israelbezogene Antisemitismus definitiv zugenommen hat.
Kommen wir mehr zu diesen Beispielen. Bilde mir das zumindest so ein, festgestellt zu haben, wenn es um, und jetzt unterteile ich das genau, jüdische Fußballer geht, dann kommen die meistens aus Israel, wenn sie in deutschen Profiligen gespielt haben oder spielen. Und bei Frauen, also bei Spielerinnen, ist es eher so, dass die schon den Background, einen deutschen Background, Schweizer Background, was auch immer für einen Background haben. Warum ist das so? Also wie erklärt ihr euch das, dass das so ist? Gibt es keine guten jüdischen Fußballer in Deutschland?
Es gibt sie wahrscheinlich, aber ich denke, wir wissen alle auch, wie schwierig es ist, oder wir alle hatten wahrscheinlich, oder jede Person, die wahrscheinlich mal Fußball gespielt hat, hat den Traum, irgendwann mal Profi zu werden. In den meisten Fällen reicht es bei uns allen nicht aus, oder dann kommt die die oft zitierte Verletzung hinzu, die alles kaputt gemacht hatte. Und wenn die nicht passiert wäre, wären wir Profis geworden. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, es ist wahnsinnig schwierig, Profifußballer zu werden. Der Weg durch die Jugendteams ist hart. Ich kenne sehr, sehr viele jüdische Spieler, auch ehemalige Mitspieler, die zumindest bei Profivereinen in der Jugend gespielt haben und gleichermaßen sich dann für etwas anderes auch entschieden haben, die vielleicht hätten den Weg gehen können, aber dann war das Studium oder eine andere Art von Ausbildung wichtiger, als den Versuch zu wagen, Profi zu werden. Von daher, und wie gesagt, wir haben darüber geredet, es sind 0,2% der Bevölkerung in Deutschland. Ich glaube, das geht sich zahlentechnisch von nicht aus. Vielleicht kommt irgendwann mal, weil ich weiß, dass auf jeden Fall jetzt wieder ein paar Jugendspieler, zumindest weiß ich das aus Frankfurt, den Weg zu den Profivereinen gehen werden. Wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Genau, aber ich glaube, es gibt gute Spieler, aber es gibt leider auch bessere.
Kommen wir mal zu dem Buch als solches. Der Prozess der Zusammenstellung der Beiträge, wie war das so für euch? Also gab es da besondere Herausforderungen oder irgendwelche überraschenden Entdeckungen?
Also wir haben ja einfach auch vorher schon ein sehr breites Netzwerk an Menschen gehabt, mit denen wir, genau wie ich das ja vorhin gesagt habe, dass wir von Anfang an wirklich eine Idee hatten und wussten, wir kennen viele tolle Menschen, die wir da gerne mit drin haben würden. Gleichermaßen hat sich aber auch wieder auf diesem Weg gezeigt, dass es da noch mehr gibt und dass es da auch Bereiche gibt, in denen es vielleicht auch so ein bisschen schwierig ist, so nachzuforschen. Also zum Beispiel dieses Thema darzustellen, welche jüdischen SpielerInnen hat es denn eigentlich alle gegeben, die genau in Deutschland Profifußball gespielt haben oder Amateurfußball oder sagen wir mal halb gespielt haben, auf dem Weg zum Profi gewesen sind und dass es dort eben auch natürlich schwierig sein konnte, sag ich jetzt mal, hinterher zu recherchieren und etwas Umfassendes irgendwie darzustellen. Uns war es dann einfach wichtig, da eben auch ein paar markante Beispiele rauszupicken und so aufzeigen zu können, es gibt sie, es gibt die jüdischen oder israelischen SpielerInnen in Deutschland, die eben Teil des Fußballs sind und damit Menschen vielleicht auch so ein bisschen dafür anzuregen, dem weiter nachzugehen. Grumm?
Ich glaube, das ist eigentlich alles gesagt, gerade was das angeht. Es gibt keine allumfassende, es ist nicht allumfassend. Vielleicht muss man auch sagen, ein paar Spieler sind auch nach Ende des Schreibprozesses dann doch nochmal nach Deutschland gewechselt, was ein bisschen ärgerlich für uns gewesen ist. Wenn sie ein paar Wochen früher gewechselt wären, dann hätten wir sie noch aufnehmen können. Aber so ist das dann auch mit dem Transfermarkt.
Mhm. Dass ihr versucht habt, Spieler herauszufinden, die irgendwann einmal im deutschen Fußball aktiv waren, ist das nicht eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass es euch so schwer gefallen ist, da was festzustellen? Also weil es einfach so normal ist, dass es kein Thema war? Oder wie seht ihr das?
Ich weiß nicht, ob es daran lag, sondern auch eher, weil es so wenig gegeben hat und man sich mal die Frage gestellt hat, kann man das alles so nachfinden? Und am Ende war es dann eigentlich tatsächlich kaum überraschende neue Spieler, oder Spielerinnen besser gesagt. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, dass es normal ist, weil die meisten Beispiele wurden zumindest in jüdischen Communities auch hervorgehoben, weil es natürlich auch ein identifikationsstiftendes Merkmal hat, für vor allem Kinder und Jugendliche. Deswegen war das, also ich glaube, es ist an vielen Stellen für eine nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft überraschender gewesen als für uns, außer dass es halt, wie gesagt, erschwert wurde, dass es diese Arbeit davor noch nicht gegeben hat. Und deswegen war es vielleicht auch eine gewisse Pioniersarbeit.
Ihr habt relativ viele Ultras zu Wort kommen lassen. Wie kam es dazu? Also was war der Gedanke dahinter, sie zu Wort kommen zu lassen?
Ich weiß nicht genau, was du konkret damit meinst. Also wir haben ein Interview eben mit Mitgliedern von Infamous Youth, der Ultragruppe von Werder Bremen, aufgrund der Tatsache, dass von dieser Gruppe die Freundschaft zur Brigada Malcha von Hapoel Jerusalem und der auch mit Hersch Goldberg-Polin befreundet gewesen sind. Das war eigentlich ganz natürlich oder für uns klar, dass wir Menschen, die mit Hersch befreundet gewesen sind, die auch an Aktionen im und ums Stadionumfeld beteiligt gewesen sind, die auf das Schicksal von Hersch aufmerksam gemacht haben und gleichzeitig dann auch oder im Nachgang dann auch ihre Trauer öffentlich bekundet haben, zu Wort kommen zu lassen und ihnen auch den Raum zu geben, zu erzählen, wie sie die Solidarität auch von vielleicht manchen verfeindeten Kurven gerade in dieser Zeit, in dieser furchtbaren Zeit wahrgenommen haben. Und für uns war das eigentlich ganz natürlich. Ansonsten bin ich gerade am Überlegen, wären noch Ultra.
Ich hätte die Beiträge von Hertha und Nürnberg im Kopf gehabt bei der Frage, aber ja.
Genau, also beide sind keine Mitglieder Ultra-Gruppierungen. Ah, okay. Beide würden sich nicht als Ultra identifizieren. Eine Person ist Mitglied der aktiven Fanszene, wohingegen die andere Person nicht in einer organisierten Fangruppe ist. Ultras sind das beides nicht.
Aber ich fand beide Beiträge sehr, sehr spannend, deswegen hatte ich die gerade so im Kopf, weil beide ja irgendwie, das Olympiastadion hat seine Geschichte und auch in Nürnberg, der Ort, wo das Stadion steht, hat seine Geschichte. Und deswegen war es sehr interessant zu lesen, diese Auseinandersetzung, die da stattgefunden hat bei beiden, eben mit diesen Orten und mit der eigenen jüdischen Geschichte. Genau.
Das. Ja, ich glaube, am Ende gibt es da in jeder Stadt so diese Punkte, diese Anlaufpunkte. Ich meine, natürlich in Nürnberg und in Berlin spitzt sich das so ein bisschen zu, ne, weil ausgerechnet man dort eben dann auch spielt und damit ja auch viel verbindet. Ich meine, in Hannover ist das jetzt auch alles so die direkte Nähe zu Maschsee zum Beispiel gelegen, also zu einem See, der eben auch von den Nazis erbaut worden ist. So. Und ich glaube, das spielt in jeder Stadt eben eine Rolle, weil Fußball ja auch immer eine Auseinandersetzung mit Lokalkultur ist. Und dementsprechend, wie gesagt, also in Nürnberg und in Berlin nochmal ein bisschen zugespitzter. Und ich finde das deswegen auch so wichtig, weil am Ende genau kommt ja auch so ein bisschen, sag ich mal, wieder das Große ins Kleine, eben diese Auseinandersetzung. So, was bedeutet das dann eben auch als jüdischer Mensch eben in Deutschland zu leben und hier eben auch, wie gesagt, so Kultur auch mit zu prägen. Also am Ende durch ihre Teilhabe sorgen sie halt auch dafür, dass es diese Kultur, diese Fankultur in der Art und Weise so geben kann und formen sie eben auch mit. Und deswegen ist diese Auseinandersetzung gerade mit den Widersprüchen ja auch so unglaublich spannend. Also eben auf der einen Seite so mit diesem Thema, was bedeutet das mit Blick eben auf historische Kontinuitäten, historische Bauten, die für manche vielleicht einfach nur noch irgendwie einen Hintergrund darstellen, aber eigentlich uns daran erinnern sollten, was eben auch an diesen Orten mal passiert ist und was gerade auch in den Vereinen passiert ist und eigentlich ja auch dazu anregen könnten, sich kritisch mit der Vereinsgeschichte eben auseinanderzusetzen. Das habe ich ja auch schon dargestellt, dass manche das durchaus tun und andere das vielleicht noch ein bisschen intensiver tun könnten. Und insofern finde ich diese Beiträge auch ganz wertvoll, dahingehend, dass sie natürlich irgendwie auch aufzeigen, so das nimmt man bewusst wahr. Das ändert aber nichts dafür, dass oder daran, dass die Liebe zu dem Verein eben trotzdem so groß ist, dass sie sich ja trotzdem als Teil von der Fankultur ihres jeweiligen Vereines sehen. Aber ich glaube, das schaffen die beiden sehr, sehr schön und sehr, sehr gut, diese, sage ich jetzt mal, vielen Widersprüche eben auf dem Weg zu ihrem Verein oder dann auch eben in ihrem Verein immer wieder darzustellen und vielleicht auch immer wieder gar nicht aufzulösen, aber produktiv zu machen und zu zeigen, wie gerade diese Auseinandersetzung mit der Vereinsgeschichte, eben gerade auch mit nationalsozialistischer Täterinnschaft zum Beispiel in der Vereinsgeschichte, für sie dazu geführt hat, dass sie sich in dem Verein vielleicht auch teilweise besser gefühlt haben, wenn sie gesehen haben, dass es andere Menschen gibt, die das genauso tun und die da auch genauso den Blick für die Vergangenheit zum Beispiel drin haben und daraus eben dann auch konkrete Schlüsse für die Gegenwart ziehen.
Da war ein prägnanter Satz drin, der hieß, eine bewusste Entscheidung, unpolitisch zu sein, ist in meinen Augen ein Privileg. Als Jude in Deutschland steht mir dies nicht zu. Ich muss gestehen, über diesen Satz musste ich ein bisschen nachdenken. Ist das einfach so? Also, ne, ich bin ja Mehrheitsgesellschaft, ich bin ins Fußballstadion gegangen, des Spaßes wegen sozusagen, und das Politische kam dann irgendwann so im Laufe des Lebens, als man halt angefangen hat, sich für Politik zu interessieren. Das ist dann in dem Falle wahrscheinlich anders, oder?
Ich glaube, dass es auch da verschiedene Zugänge gibt. Also man sollte, glaube ich, auch jede dieser Äußerungen beziehungsweise dieser Berichte, dieser Erzählung als die Wahrnehmung und Position eines Menschen verstehen, also in dieser Fall eines jüdischen Fans so. Können andere jüdische Fans aber auch zum Beispiel ganz anders sehen, aber ich stimme zum Beispiel eben auch darin zu, dass es ein Privileg ist, sich dem Politischen entziehen zu wollen. Das ist ja auch das, was ich zum Beispiel in meinem Beitrag, der dann den Abschluss des Ganzen bildet, versucht habe darzustellen, dass Fußball eben auch schon immer politisch ist und genau das Stadion immer auch ein politischer Raum gewesen ist. Und ob es denn jetzt konkret um fanpolitische Belange geht oder eben darum, dass sich eben auch gesellschaftliche Entwicklungen im Stadion widerspiegeln und gerade eben deswegen es so wichtig ist, dass es dort Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass alle tatsächlich Teil von Stadionkultur sein können. Genau, es ist für mich etwas, wo ich sage, da geht es ja auch eben darum, wie versteht man sich selbst, beziehungsweise wie versteht man das eigene Stadion so und zu sagen, das geht mich alles nichts an, ich bin nur hier, um Spaß zu haben, bedeutet ja auch, dass man die Ohren verschließt, wenn es eben zu Vorfällen kommt. Also ich bin zum Beispiel im Stadion, um Spaß zu haben, das habe ich ja gesagt, für mich geht es so um Coping, für mich geht es darum, auch einfach mal so ein bisschen meinem Alltag entfliehen zu können und gerade nach dem 7. Oktober, wo dieser Alltag eben oft auch einfach davon gezeichnet war, dass Antisemitismus soziale Netzwerke zum Beispiel geflutet hat, ging es darum, dass ich das Stadion auch brauchte, dass ich den Fußball einfach auch brauchte, so ein bisschen vielleicht auch abschalten zu können. Und wenn es dann eben zu antisemitischen Sprüchen zum Beispiel kommt, dann wünsche ich mir ja auch gerade, dass es nicht ich bin, der dort sitzt und dem dann widersprechen muss, sondern dass es dort auch andere Menschen gibt, die vielleicht nicht betroffen sind, die sich an meine Seite stellen, einfach weil wir auch dadurch verbunden sind, dass wir zusammen Fans unseres Vereins sind und dementsprechend ja auch, ich wünsche mir, dass sich die Menschen, die nicht betroffen sind, dafür einsetzen, genauso wie ich es von mir erwarte, mich gegen Rassismus klar einzusetzen oder eben, wie gesagt, gegen Sexismus und Misogynie ganz klar einzusetzen und da eben eine starke Position zu beziehen und mich an die Seite derjenigen zu stellen, die eben betroffen sind. Und insofern glaube ich, dass wir in Zeiten leben, in denen es noch deutlicher wird, dass man, ich glaube auch so ein bisschen, ich würde schon fast Realitätsverweigerung betreiben muss, um zu sagen, das geht mich alles nichts an, weil wir sehen zum Beispiel, wie jetzt eben gerade extrem rechte Diskurse ja auch dazu führen, dass demokratische Errungenschaften unserer Gesellschaft in Frage gestellt werden und kann man sich dem überhaupt noch entziehen? Also es geht gar nicht mehr darum, dass jetzt Antisemitismus oder eben Rassismus bestimmte Menschen betrifft, sondern dass auch antisemitische Verschwörungserzählungen, die dass das Grundsätzlichste unserer Demokratie in Frage stellen. Und ich glaube, da muss man schon so ein bisschen die Augen bewusst vor verschließen wollen, um zu sagen, das geht mich alles nichts an, weil im Endeffekt geht es uns alle etwas an.
Was heißt Privileg von Unpolitischkeit? Ich glaube, generell ist unpolitisch, gibt es diese Haltung nicht. Wenn, dann gibt es eine apolitische Haltung vor allem, weil unpolitisch würde bedeuten, dass man sich überhaupt nicht mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ich glaube, allein wenn sich Leute darüber aufregen im Supermarkt, dass die Mehrwertsteuer zu hoch ist, dann ist es etwas Politisches. Es ist politisch, wenn wir uns darüber aufregen, dass die Bahn wieder extrem Verspätung hat und. Um mal Alltagsbeispiele zu nennen. Wenn, dann würde ich sagen, es ist was Apolitisches. Und ich sehe es schon auch inzwischen so, dass es eine Haltung ist, die ich für mich nicht gutheißen kann, sondern wir leben in Zeiten, Monty hat es gesagt, wo die Gesellschaft, nicht, dass sie jemals zusammengehalten worden ist, aber die immer weiter auseinanderreißt und das betrifft eben auch das Fußballstadion und gerade der Fußballstadion als Ort, wo fanpolitische Auseinandersetzungen, wo lokalpolitische Auseinandersetzungen geführt werden. Der 1. FC Köln hat sich sehr, sehr stark als Beispiel für in den Lokalwahlkampf in Köln eingemischt und die aktive Fanszene auch. Das sind alles hochpolitische Entscheidung, aber natürlich, wenn es um teilweise existenzielle Fragen wie eben Antisemitismus, denn am Ende bedroht er oder zielt er auf das Leben von Juden, Jüdinnen ab, wie man auch in Manchester diese Woche leider sehen musste. Von daher stimme ich der Aussage zu, dass gerade Juden, Jüdinnen eigentlich gar nicht a- oder unpolitisch sein können. Selbst wenn sie es vielleicht von sich behaupten würden, ist es trotzdem, reden sie über Politik, vielleicht mal mehr, mal weniger, aber unpolitisch ist ein Privileg, dass man gerade, wenn das eigene Leben in Gefahr ist, und das will ich jetzt, und ich will das dann gar nicht dramatisieren, aber die vergangenen 2 Jahre haben das nochmal sehr stark verdeutlicht.
Mhm. Ich muss gestehen, ich finde es, das als positiv zu frame geht so, aber eigentlich muss man sagen, hat sich der deutsche Fußball, viele deutsche Fußballvereine, gerade in den Profiligen, doch recht positiv, ja, an die Seite Israels gestellt. Würdet ihr das als positiv bezeichnen oder seht ihr das aus eurer Sicht, die ihr das ja wahrscheinlich noch viel genauer verfolgt, wie als ich das jetzt tue, würdet ihr das genauso, also würdet ihr dem beipflichten oder würdet ihr sagen, da ist noch viel Luft nach oben?
Also ich finde, ich möchte vielleicht nur einmal ein Beispiel herausheben, was mir deshalb wichtig ist, weil ich immer sage, bei der Bekämpfung von Antisemitismus, das ist nichts, was leicht ist. Das ist etwas, was frustrierend manchmal ist. Das kostet Kraft, Zeit und Geld. Und wer sich irgendwie versucht, einfach zu machen und nur ein paar Phrasen zu dreschen und solche Sachen sagt wie, ja, Antisemitismus hat hier keinen Platz, da wissen wir ja alle, dass das einfach nur genau selbst ja, dass das so eine Realitätsverweigerung ist, dass Antisemitismus in dieser Gesellschaft sehr wohl Platz hat und dass man versucht, eben sich nicht mit den gesellschaftlichen Wirklichkeiten auseinanderzusetzen, indem man sich ständig nur in irgendwelche Phrasen eingräbt. Insofern finde ich das besonders wichtig, wenn man etwas tut, was einen tatsächlich auch etwas kostet. Und da muss ich dann hervorheben, dass es gerade ausgerechnet St. Pauli gewesen ist, die, ich sage jetzt gar nicht, sich mit Israel direkt solidarisiert haben, sondern vor allen Dingen mit den Menschen, die betroffen gewesen sind, zum Beispiel vom Terror des 7. Oktober. Und die da eine ganz klare Position zu gehabt haben. Und ich meine, hier ging es um antisemitische Massaker, hier ging es um systematisch verübte sexuelle Gewalt. Und dass sie sich da ganz klar positioniert haben, das hat sie etwas gekostet, nämlich die Unterstützung vieler ihrer internationalen Fanclubs. Und ich glaube, das hat man auch so ein bisschen sehendes Auges gemacht, wenn nicht, aber ich glaube, man wusste natürlich auch schon, dass es eben diesen Backlash irgendwie geben kann, beziehungsweise jetzt dieses Feedback geben kann. Und insofern finde ich das natürlich ein besonders bemerkenswertes Beispiel, dass man etwas getan hat, Unterstützung geäußert hat, die in diesem Fall ja auch keineswegs irgendwie einseitig gewesen ist, sondern die erstmal auf das reagiert hat, was gerade passiert ist. Das hat sie etwas gekostet und ich glaube, daran könnten sich viele orientieren, was die Bekämpfung von Antisemitismus angeht.
Na, aber ich finde zum Beispiel die Haltung des ersten FC Köln, da fand ich zum Beispiel persönlich jetzt eher überraschend. Also das ist jetzt eher beim FC St. Pauli, da rechne ich schon irgendwie mit irgendwas, aber beim ersten FC Köln, das hätte ich jetzt eigentlich ehrlich gestanden so nicht erwartet. Wie ging es dir da, Ruben? Also wie hast du das wahrgenommen?
Ich erinnere mich tatsächlich sehr, sehr positiv überraschend an das erste Heimspiel nach dem 7. Oktober. Das müsste am 22. Oktober 23 gegen Gladbach gewesen sein. Da war ich selbst sehr, sehr überrascht, als vor dem Spiel, gerade vor dem Derby, die Fotos von den über 200 Geiseln, sondern nicht alle, aber von einigen auf den Stadionleinwänden aufgetaucht sind, inklusive einer sehr, sehr emotionalen Ansprache. Und dann der Botschaft Bring Them Home Now, die auch deutlich mehr war als das, was die DFL den Mitgliedervereinen als Copy- und Paste-Baustein quasi mitgegeben hätte. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Außerdem waren beim Heimspiel gegen Mainz Kinder aus dem Kibbutz Kfar Aza, also einem Kibbutz, der von der Hamas überfallen worden ist, in Kooperation mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland zu Gast. Dieses Engagement hat mich natürlich nochmal stolzer machen lassen auf diesen Verein und nicht nur Ärger und Verzweiflung, wie es sehr häufig der Fall ist. Ich war sehr positiv überrascht. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, aber ich hoffe, dass das auch in Zukunft so weitergeht und bin natürlich auch mit entsprechenden Stellen im regelmäßigen Austausch und versuche da auch meinen Beitrag leisten zu können.
Mhm. Du hattest vor uns noch das Stichwort, und da werde ich gern drauf kommen, weil ich nicht weiß, worauf du genau abziehen wolltest. Du hattest aber fallen lassen, dass wir vielleicht später über die Maccabia reden sollten. Dann fände ich, wäre das vielleicht ein guter Zeitpunkt. Vielleicht kannst du erzählen, was du da genau, wo du da genau rauf abgezielt hast.
Ah, ich dachte, wir, also jetzt hätten wir jetzt nicht extra nochmal eingehen müssen. Ich dachte, vielleicht im Laufe des Gesprächs wird sich das eh nochmal zum Thema machen. Genau, aber die Maccabiot sind quasi, wie der Name abgeleitet, sind so ein bisschen die jüdische Olympiade mit weltweiten Teilnehmenden aus allerlei Ländern, von Maccabi-Nationalteams quasi, mit Maccabi Deutschland als deutsche Vertretung, wo jüdische Sportler in unterschiedlichen Sportarten gegeneinander antreten. Ist auch das eines der größten Sportevents weltweit tatsächlich. Alle 2 Jahre in Israel, dieses Jahr aufgrund der iranischen Bedrohung abgesagt worden, beziehungsweise verschoben worden auf nächstes Jahr. Und gleichzeitig gibt es dann auch die European Maccabi Games, quasi als europäische Variante. Und da durfte ich dreimal teilnehmen, einmal in Wien, Israel und hier in Berlin, was 2015 auch ein großes Ereignis gewesen ist. Alon Meyer und Karen Vogler von Maccabi Deutschland gehen auch in einem Interview darauf ein, was das für ein Meilenstein, auch wie Alon das sagt, in der deutsch-jüdischen Geschichte ist. Genau, aber es war jetzt nicht so, dass ich darauf bestanden hätte, darüber reden zu müssen.
In welcher Funktion hast du da dreimal teilgenommen?
Als Fußballer tatsächlich. So viel zur Profikarriere. Als U16 und U18 Spieler und 2015 auch Gold geholt auf dem Olympiagelände. Mhm.
Ihr zwei, ich würde gerne mal, also ich weiß nicht, habt ihr eine unterschiedliche Haltung? Also würdet ihr mir was Unterschiedliches erzählen zu dem Buch, wenn ich euch jetzt fragen würde, erklärt mir mal, wie ihr dieses Buch seht, bewertet für euch selbst? Habt ihr da eine unterschiedliche Haltung oder kommt ihr aufs selbe Ziel?
Gute Frage. Monty kann ja mal anfangen und vielleicht habe ich was daran auszusetzen. oder etwas zu ergänzen.
ich glaube, das muss man so ein bisschen vielleicht auch beim Schreibprozess verstehen. So, wenn man alleine schreibt, ist das ja immer schon irgendwie kompliziert. Und wenn man dann auch noch mit einer anderen Person zusammenschreibt, dann kommt da, glaube ich, auch noch ganz viel zusammen, weil man Dinge natürlich irgendwie auch unterschiedlich sieht, weil man auch einfach hier versucht, gerade zwei unterschiedliche Schreibstile irgendwie zusammenzubekommen, zwei unterschiedliche Positionen. Und auch wenn wir irgendwie jetzt schon das zweite Buch zusammen veröffentlichen, ist es dann doch trotzdem so, dass wir nicht irgendwie alle Dinge irgendwie gleich sehen. So, insofern ist dieses Buch natürlich auch ein lebendiger Prozess oder das Ergebnis eines lebendigen Prozesses, und zwar von vielen Gesprächen, von vielen Diskussionen, von Fragen danach, wo wir eigentlich Schwerpunkte legen. Und ich meine, wir beide arbeiten sehr, sehr viel zusammen. Wir veröffentlichen oft Texte zusammen, aber dieses Buch jetzt gerade auch als HerausgeberIn zu gestalten. Und genau, wo legen wir unsere Schwerpunkte da drauf? Wen wollen wir eigentlich mit drin haben? Das sind alles Ergebnisse eigentlich auch schon davon, dass wir uns oft miteinander sehr auch positiv gestritten haben. Also darüber diskutiert haben, was finden wir eigentlich wichtig? Was wollen wir mit diesem Buch eigentlich erreichen? Und ich glaube, insofern ist jedes dieser Bücher eben auch das Ergebnis so von ganz, 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 ganz vielen Gesprächen, die wir miteinander geführt haben. Und das, was wir jetzt mit dem Buch am Ende geschaffen haben, ist dann natürlich eben auch erstmal festzuhalten, wie sieht eigentlich die Wirklichkeit gerade aus? Wie nehmen wir diese Wirklichkeit wahr? Also wir versuchen einen Ausschnitt, sage ich jetzt mal, aus der Wirklichkeit mit unseren Augen so ein bisschen zu beschreiben und haben uns dafür ganz viele Leute Konnten ganz viele Leute dafür begeistern, eben ihren Teil dazu beizutragen und ihre Perspektiven dazu beizusteuern, um das ein bisschen umfassender zu tun. Und dementsprechend, genau, würde ich sagen, dieses Buch ist in gewisser Art und Weise sicherlich auch eine Momentaufnahme, aber für uns sicherlich auch eben der Versuch, weiterzugehen, weiter zu diskutieren, mit mehr Menschen ins Gespräch zu kommen. Das haben wir schon bei dem ersten Buch gesehen, dass wir danach eben ganz viele tolle Menschen in Deutschland kennengelernt haben, in nahezu sage ich, allen Bundesländern. Nicht in allen, aber nahezu allen. Und ich hoffe, dass diese Reise jetzt weitergehen wird und dass wir auch weiterhin mit diesem Buch eben wieder mit vielen tollen Menschen ins Gespräch kommen werden, sehen werden, welche Arbeit sie an diesen ganzen unterschiedlichen Standorten in Deutschland machen und genau wie sie auf ihre Art und Weise das Stadion mitprägen.
Ich würde noch ergänzen, einfach, das ist, es ist unsere Hommage an den Fußball, weil der Fußball eben mehr ist als 90 Minuten und über den Fußball, beziehungsweise neben dem Fußball besser gesagt, sehr, sehr viele Freundschaften entstanden sind, die wahrscheinlich ohne diese Begeisterung für das runde Leder nie entstanden sind oder nie so intensiv ausgelebt worden wären. Und von daher würde ich sagen, ist diese Verbindung mit der jüdischen Note einfach unsere Art, auch Danke zu sagen an diesen Sport für das, was er in unserem Leben hinzugefügt hat.
Mein Fazit zu dem Buch. Ich hätte noch eine Frage. Gab es einen besonderen Moment für euch als Herausgeber des Buches, der euch im Besonderen nochmal bewegt hat? Egal, ob jetzt bei der Recherche, bei den Interviews, wie auch immer?
Ja, ich glaube, das ist für uns beide eindeutig der Brief von Rachel, der Mutter von Hirsch Goldberg-Polin, weil wenn man ihre Geschichte verfolgt hat, die Geschichte ihrer Familie, seit der Entführung von Hirsch am 7. Oktober bis hin zu seiner Ermordung im August 2024, dann geht einem, also dann kam, ich glaube, da bleibt kein Auge trocken, was diese Frau geleistet hat und wie sie trotz allem niemals in Rachegelüste oder in Hass übergesprungen ist, sondern stets versucht, das als menschlich zu sehen. Und vielleicht war es auch ein bisschen so, das habe ich, glaube ich, schon mal einmal gesagt, dass vielleicht auch der Wunsch war, dass die bedingungslose Liebe einer Mutter ihren Sohn retten kann. Und ich glaube, das spürt man auch in diesem Text und man spürt eben halt auch das, was ich davor gesagt habe, dass der Fußball eben weitaus mehr ist als 90 Minuten und am Ende des Tages auch viel, viel mehr ist als nur ein Sport, weil am Ende geht's um die Verbindungen, geht's um die Kontakte und geht's um die Menschen, die diesen Sport zu dem machen, was er ist.
Also ja, ich habe beim Lesen dieses Textes auch geweint. Der ist schon sehr, 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 sehr berührend. Und schon deswegen. Frage noch an Monty, bei dir, also du, Ruben hat ja jetzt herausgestellt, dass es dieser Brief ist, gab es dennoch irgendwie auch noch einen anderen Moment, der da besonders war beim Herausgeben des Buches?
Ich glaube, es ist so ein bisschen der Blick darauf, welche Erfahrung, also es ist jetzt schon unser zweites Buch so und wir haben viele Erfahrungen irgendwie auch mit dem ersten Buch gemacht. Und ich glaube, wir nehmen ganz viel davon jetzt einfach auch fürs zweite Buch mit. Und wie Ruben das gesagt hat, so es gibt auf der einen Seite eben diese inhaltlichen Aspekte, dass wir dort Menschen mit dabei haben, die uns einfach durch das, was sie sagen, also Rachel Goldberg-Colin einfach mit dem, was sie sagten, uns einfach nochmal ganz besonders berühren. Aber eben auch die Möglichkeit, damit jetzt rauszugehen und das Menschen einfach näher zu bringen, was dort eben auch nochmal alles aufgeschrieben worden ist. Also am Ende da wirklich ein Buch in der Hand zu halten, von dem man die starke Hoffnung hat, dass es Menschen, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, bewegen wird und erreichen wird und ihre Herzen vielleicht ein bisschen öffnen wird und Empathie erzeugen wird und versuchen wird, Lebenswirklichkeiten besser zu verstehen. Und ich glaube, wenn wir das damit schaffen, dann ist es jetzt gerade eben, wie gesagt, stehen wir dann auch am Anfang dieses Prozesses und in 2 Jahren können wir uns vielleicht nochmal wieder treffen und nochmal wieder miteinander sprechen. Dann kann ich dir sagen, ob das so geklappt hat.
ich würde dieses Buch ja noch ganz, also dieses hier ist ja ein, also jüdischer Fußball hat hier bisher in diesem Podcast eben immer nur in seiner historischen Bedeutung eine Rolle gespielt. Also wir haben immer über die Historie gesprochen. Und das ist jetzt ein Buch, was sich halt mit der Gegenwart beschäftigt. Und das macht es für mich dann nochmal ganz besonders, weil es eben mal etwas gibt, also es ist halt was Neues, das gibt es halt so nicht. Also zumindest wüsste ich jetzt kein anderes Buch, was sich mit dem jüdischen Fußball in der Gegenwart beschäftigt. Insofern fand ich dieses Buch schon sehr bemerkenswert und der politische Aspekt kommt da natürlich noch oben drauf. Aber wie ihr schon gesagt habt, das kann da ja auch nicht außen vor bleiben. Von daher, ja, so für mich ein sehr, sehr wichtiges Buch, was meiner Meinung nach in jede Fußballbibliothek zu Hause reingehört, weil es einfach einen absoluten Mehrwert bietet und wie gesagt in seiner Form dann eben besonders ist. Also insofern ganz, ganz herzlichen Dank an euch zwei, dass ihr diese Idee hattet und sie umgesetzt habt.
Danke dir auf jeden Fall auch für das Gespräch, Nick, und danke für die Möglichkeit, genau hier so ein bisschen was über unser Buch zu erzählen.
Vielleicht noch ganz zum Schluss kurz, wo kriegt man dieses, also wenn jemand sich dieses Buch kaufen will und ich weiß, dass das einige tun werden, wo kann man das bestellen, wo kriegt man das?
Generell in jedem Buchladen und natürlich auch bei unserem Verlag Die Werkstatt direkt auf der Website. Ansonsten, wie gesagt, unterstützt eure lokalen Buchläden.
Wird es von euch da irgendwie einladen, also plant ihr mit dem Buch auch auf Lesereisen zu gehen?
Absolut. Also die ersten Lesungen sind schon geplant. Die anderen finden oder laufen die Planungen noch. Also wir sind im November unter anderem, wir sind im Oktober unter anderem in Bochum, im November in Bremen, Leipzig, Frankfurt und ich glaube Babelsberg habe ich auch vergessen. Im November natürlich und generell sind wir überall da, wo Fußball gelebt und gespielt wird, sind wir für Lesungen zu haben. Also auch jetzt nochmal die Werbetrommel ein bisschen rühren. Falls ihr Lust habt, wir sind für Einladungen in allen Bundesländern gerne zu haben.
Kann man irgendwo die Termine finden?
Wir werden sie zeitnah veröffentlichen. Oder beziehungsweise wir veröffentlichen sie immer regelmäßig auf unseren Social Media Kanälen.
Okay. Dann ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden dafür, dass ihr dieses Buch herausgegeben habt. Wie gesagt, ein sehr, sehr beeindruckendes Buch meiner Meinung nach. Und ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, an einem Sonntagvormittag mit mir hier zu sitzen. Ganz herzlichen Dank euch.
Danke dir.
Danke dir.
Dieser Podcast finanziert sich dank seiner Community. Wenn auch du mithelfen möchtest, findest du alle Informationen unter hörfehler.org.